Moin und herzlich willkommen zum Bücherliebe-Podcast. Diese Folge wird ein wenig anders als die anderen, denn Juliane und ich sitzen zusammen in der Buchhandlung vor den Mikrofonen und nehmen diese Folge mal zusammen auf. Moin Juliane.
Moin Hanna, das ist so schön, dich mir gegenüber zu sehen.
Ja, dass das mal geht. Ja, ich finde das auch super. Moin. In dieser Folge sollte es eigentlich nur um Familiensagas gehen. Das heißt übrigens tatsächlich Familiensagas und nicht Familiensagen, wie ich die ganze Zeit dachte. Ich habe es extra im Duden nachgeschlagen. Bei der Vorbereitung haben wir aber festgestellt, es gibt so viele andere tolle Bücher, die nicht unter die Rubrik Familiensagas fallen, aber auch Familiengeschichten sind. Und da haben wir heute mal ein ganz buntes Spektrum für euch zusammengesetzt und stellen euch mal die unterschiedlichsten Bücher einfach vor. Juliane, möchtest du anfangen?
Ach nö, Hanna, mach du mal, wie immer.
Mach ich? Okay. Dann möchte ich euch als erstes Elbleuchten vorstellen. Das Buch ist von Miriam Georg. Das ist eine hanseatische Familiensaga. Darin geht es um die Familie Carsten. Das ist eine ganz erfolgreiche Reedereifamilie aus Hamburg. Im Mittelpunkt steht die Tochter Lilly Carsten, wächst in super guten Verhältnissen auf in der wie heißt es, Bellevue. So heißt es. Ist selbstverständlich schon verlobt mit einem angehenden Medizinstudenten, so wie sich das natürlich gehört. Ihr Vater und ihr Verlobter haben ihr aber erlaubt, ins Lehrerinnenseminar zu gehen, damit sie zumindest, bis sie dann heiratet, noch ein bisschen was zu tun hat. Bei einer Schiffeinweihung passiert ein Unfall im Hafen. Ein Hafenarbeiter kommt zu Schaden und Lilly fühlt sich dafür ein bisschen verantwortlich. Bei dieser ganzen Aktion lernt sie Joe Bolton kennen. Joe Bolton ist...
Nachtigall, ich höre dir trapsen.
Oh, aber sowas von. Der wächst in ärmlichen Verhältnissen auf, ist halt Hafenarbeiter, kommt also eher so aus den Ghettos von Hamburg, kümmert sich um seine Familie, um seine Mutter, die zwar arbeitet und Geld dran schafft, es gibt aber keinen Vater mehr, er hat viele Geschwister und versorgt die mit. Und Lilly lernt durch ihn das andere Hamburg kennen. Das Hamburg, was ja für sie bisher unsichtbar war, weil sie natürlich nur in den schicken Vierteln und in der Innenstadt unterwegs war. Und dann gibt es da auch noch in dem Lehrerinnenseminar ihre Freundin. Die eine macht das Lehrerinnenseminar aus Langeweile, weil sie hat eigentlich schon Medizin studiert, darf aber in Deutschland nicht praktizieren. Und die anderen sind auch so ein bisschen rebellisch. Da geht es um so Sachen wie, warum darf ich nicht studieren und arbeiten, was ich will? Feminismus. Warum muss mir mein Mann erlauben, dass ich überhaupt irgendwas machen darf? Also das Buch spielt 1886. Und da gab es die Fragen, die jetzt heutzutage auch noch immer wieder auf den Plan kommen. Noch kein Gendern, aber immerhin schon Feminismus und solche Geschichten. Ja, und Lilly lernt da einfach eine ganz andere Welt kennen, entfernt sich immer mehr so ein bisschen von ihrer Familie, rutscht da so ein bisschen in das dunklere Hamburg ab, was der Familie auffällt und natürlich überhaupt nicht gefällt. Und dann passiert zum Schluss ein Schicksalsschlag und das Buch ist zu Ende. Und ich habe Glück gehabt, denn ich konnte sofort im Anschluss Teil 2 lesen.
Nichts ist gemeiner als Cliffhanger.
Ja, und das war in dem Fall wirklich so. Und ich konnte Elbstürme, den zweiten Teil, zum Glück direkt lesen. Warte jetzt sehnsüchtig, wann, wo, wie Teil 3 rauskommt.
Ach, Teil 2 hat auch einen Cliffhanger?
Ja.
Okay.
Es hört auch so auf, dass man unbedingt weiterlesen will und auch weiterlesen muss. Deswegen ist das ganz, ganz gemein tatsächlich.
Ich habe aber noch keinen dritten Band angekündigt gesehen. Nee. Ich glaube, du und die ganzen begeisterten Leser müssen warten.
Ja, ich habe auch alles im Internet durchforscht und überall steht, es ist noch kein dritter Teil angekündigt tatsächlich. Ja. Aber ein absolut gut recherchiertes Buch, ganz, ganz toll geschrieben. Also die Art und Weise, wie die Miriam Georg schreibt, ist wirklich ganz, ganz toll. Und wer Familiensagas mag und ein bisschen was über das alte Hamburg tatsächlich von damals lesen will, ich habe da sehr, sehr viel gelernt, für den ist das Buch auf jeden Fall allemal was. Elbleuchten, Teil 1 einer hanseatischen Familiensaga von Miriam Georg, im Rowohlt Verlag erschienen und kostet 10 Euro.
Du hast eben davon gesprochen, gut recherchiert. Wir haben uns ja im Vorfeld schon so ein bisschen, waren unterschiedlicher Meinung. Ja. Weil ich habe nämlich zur Vorbereitung Corinna Bohmann, Die Frauen vom Löwenhof, gelesen. Das ist auch eine Trilogie. Und ich habe den ersten Band gelesen. Und Hanna, ich habe mich so darüber aufgeregt. Also es ist tatsächlich so, dass es eine, man kann das super so weglesen. Es spielt in Schweden. Die Frauen vom Löwenhof heißt die ganze Reihe. Und dann ist es immer die Geschichte einer Frau, die diesen Löwenhof übernimmt. Und der erste Band spielt 1913. Und die Agneta hat Vater, Mutter und einen Bruder, die haben die beiden Männer haben den Löwenhof, die züchten Pferde. Und Agneta möchte aber eigentlich was anderes machen, möchte was mit Kunst machen, hat den Hof auch verlassen, ist in der Großstadt, ist da künstlerisch tätig. Und dann erreicht sie die furchtbare Nachricht, dass es einen ganz schrecklichen Brand gegeben hat. Sie reist zurück und ihr Vater ist verstorben und der Pferdestall ist abgebrannt und kurze Zeit später stirbt auch ihr Bruder und sie übernimmt das dann. Ich will jetzt gar nicht so viel inhaltlich erzählen, man kann es wirklich so super in Liegestuhl, Hängematte und Sofa lesen.
Ja, auf jeden Fall.
Aber da sind so viele sachliche Fehler drin, die mir aufgefallen sind, dass ich mich wirklich unglaublich geärgert habe. Das geht darüber, dass die spanische Grippe erwähnt wird 1913, die aber 1913 noch gar nicht existent war. Das ging erst 1918/19 los. Es geht weiter, dass ein Pferd, was schwer krank war, und das ist ein Jährling, das ist also ein Jahr altes Pferd, aufgrund der Erkrankung nicht bei der Jagd teilnehmen kann, wo sich mir die Haare zu Berge stellen, weil Jährlinge werden, die sind auch gar nicht eingeritten. Und das würde auch einem Pferd total schaden. Es geht weiter, dass sie eine Zwillingsschwangerschaft hat, einen Kaiserschnitt. Wir schreiben mittlerweile das Jahr 1916, glaube ich, oder so. Und nach einer Woche kommt sie aus dem Krankenhaus und diese beiden Zwillinge können dann mit einem Dreivierteljahr um den Tisch laufen. Und das sind alles so Sachen, wo ich denke, Mann, das muss einfach jemand recherchieren. Da muss die Autorin einfach auch nochmal drüber gucken. Es gibt doch ein Lektorat. Solche Fakten müssen einfach nachrecherchiert werden. Und da habe ich mich echt total geärgert. Muss ich einfach sagen, ich habe dieses Buch ganz viel verkauft, hatte es aber vorher nicht gelesen. Und in der Vorbereitung haben wir dann gesagt, ja, du hattest die ja auch gelesen.
Ja, genau.
Ich habe dir, glaube ich, da so ein bisschen den Spaß genommen, weil du die Reihe so gut fandst. Und ich lese die anderen beiden jetzt nicht, weil ich die einfach, finde ich, und das sind ja nur die Sachen, die ich erkannt habe, weil ich darum wusste, wie viele Fehler sind da drin, von denen ich keine Ahnung habe.
Genau, die Überlegung hatte ich tatsächlich auch. Nachdem du mir das gesagt hast, habe ich jetzt bei dem Elbleuchten tatsächlich einiges nachgegoogelt. Weil ich dachte, war das 1886 wirklich schon? Gab es das da schon? Ja, gab es. Also das Buch ist tatsächlich sehr gut recherchiert. Yeah. Das ist mir beim Löwenhof echt nicht aufgefallen. Also ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung von Pferden. Ich habe auch nicht im Kopf, wann die spanische Grippe war. Und ich habe das, glaube ich, einfach gänzlich überlesen. Auch das mit dem Kind mit einem Dreivierteljahr ist mir bewusst, dass es gerade für Zwillinge bisschen früh ist mit dem Laufen. Aber das waren alles so Dinge, die meiner Meinung nach, so mir zumindest, keinen Abbruch getan haben. Also es ist sehr einfach geschrieben. Wenn ich jetzt weiß, was für Fehler da drin sind, überdenke ich auch das ganze Lesen der Bücher nochmal.
Tut mir leid.
Das hat mir, also für den Moment fand ich sie super. Also ja. Man kann sie auch gut lesen. Und ich glaube, wenn du die Fehler ignorierst oder wie ich es einfach gar nicht weiß, dann ist das eine tolle Familiensaga. Dann ist das wirklich, ist das eine tolle Trilogie. Aber ich kann verstehen, dass wenn das jemand so liest wie du, dann würde ich mich auch ärgern über das Buch.
Ja, genau, das war tatsächlich, ich habe es trotzdem zu Ende gelesen. Und ich stimme dir zu, man konnte das einfach super lesen. Ja. Aber diese Fehler, die haben mich schon echt geärgert. Trotzdem, Carina Bohmann, die Frauen vom Löwenhof, sind bei Ullstein erschienen und kosten jeweils 10 Euro.
Genau, und wem die Fehler nichts ausmachen?
Ja, genau.
Tolle Lektüre für gemütliche Abende.
Genau.
Irgendwie.
Genau.
Dann möchte ich euch noch eine Reihe vorstellen. Das ist ganz untypisch, nämlich keine Trilogie, sondern es sind tatsächlich 7 Bände. Und
es sind nicht die 7 Schwestern.
Nicht die 7 Schwestern, genau, stimmt. Die würden da auch noch mit reinfallen, genau. Ne, in die Reihe. Ja, die habe ich tatsächlich nicht gelesen. Es ist von Jeffrey Archer die Clifton-Saga. Das ist ein Buch, das deckt irgendwie, oder die ganze Reihe deckt fast das ganze Jahrhundert ab. Es fängt also in den 20er Jahren an und endet Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Also man kriegt wirklich das ganze Leben mit. Also von Harry Clifton, der fängt an im Kindesalter, er wächst allein, er hat eine alleinerziehende Mutter, wächst in den Hafendocks auf in Bristol, hat natürlich nicht so das Geld. Klar, die Mutter muss ihn alleine durchbringen. Es heißt, der Vater sei im Ersten Weltkrieg umgekommen. Das ist aber alles so ein bisschen vage, diese Aussagen. Und so ganz glaubt er das Ganze auch nicht. Und später bekommt er ein Stipendium an einer Eliteschule. Und das ist natürlich, da kommt er in die Welt der, wie man heutzutage sagen würde, der Reichen und Schönen. Und lernt da den Gillis Barrington kennen. Die Barrington-Familie ist reich, man kennt sie. Und der Gillis hat auch noch eine sehr hübsche, attraktive Schwester. Da ist natürlich auch noch mal so ein bisschen Liebe dann mit im Spiel. Was dem Ganzen aber so ein bisschen, also die Familie hängt irgendwie zusammen. Familie Clifton und Familie Barrington, irgendwas verbindet die. Man weiß nicht genau was, aber man liest immer unterschwellig raus, okay, irgendwie hängen diese arme und diese reiche Familie zusammen. Und dadurch, dass er jetzt auf diese Schule gekommen ist und die beiden Jungs sich kennengelernt hat, bahnt sich da was zusammen. Und das zieht sich wirklich...
Also ihr müsstet jetzt mal sehen, was für leuchtende Augen Hannah hat und mit was für einer Begeisterung sie das erzählt. Also ich sehe es.
Ja, es ist wirklich also ein ganz, ganz tolles Buch. Und das ist das erste Buch, was ich mir bei Juliane im Buchladen hier in der Buchhandlung Bücherliebe gekauft habe.
Ach,
tatsächlich.
Echt? Oh.
Das ist das erste Buch, was sie mir hier verkauft hat und ich da eine super Beratung hatte. Seitdem bin ich an diesem Buchladen hängen geblieben. Genau. Gehe meiner Sucht nach, indem ich hier meine Bücher kaufe. Ich habe tatsächlich das Glück gehabt, auch da, ich habe Teil 1 gelesen, da war das schon länger erschienen, konnte dann bis Teil 6 durchlesen und hatte das unglaubliche Glück, Teil 7 kam eine Woche später raus. Das habe ich mir dann hier auch gleich bestellt. Also ich habe die 7 Teile tatsächlich am Stück durchgelesen. Teil 1 heißt Spiel der Zeit. Damit fängt es an, wie gesagt, 1927. Es ist unglaublich toll, die Familie so zu verfolgen. Es sind natürlich, naja, es fängt 27 an. Es folgt der Weltkrieg der Zweite. Da geht es natürlich auch darum, dass die Jungs in den Krieg ziehen müssen. Die Familien, es geht um Dramen, um Liebe, um Intrigen, alles ist mit dabei. Und es ist wirklich, Jeffrey Archer schreibt einfach unglaublich gut. Also der ist da wirklich, wirklich gut dabei. Wer Lust hat auf ein paar mehr Bände, also ich habe sie, wie gesagt, alle in einem Rutsch durchgelesen, für den ist die Clifton-Saga auf jeden Fall was. Jeffrey Archer, Teil 1 heißt Spiel der Zeit, das sind insgesamt 7 Bände, die sind alle im Heine Verlag erschienen und kosten 9,99 €.
Tatsächlich ist es ja so, also die Clifton-Saga, hast du ja gesagt, was da alles mit reinspielt, aber so ist die Familie ja auch.
Ja.
Das wirkt dann manchmal irgendwie so zusammengesetzt, aber so ist Leben. Also und manchmal ist das Leben, das wirkliche Leben, noch viel heftiger als sowas. Ich habe was ganz Neues in der Hand jetzt, und zwar von Ute Mank, Wildtriebe heißt das, ist bei DTV erschienen. Und das spielt, habe ich ja schon mal im Podcast erwähnt, ich liebe ja Geschichten, die auf dem Land spielen, und so das Bäuerliche ist voll meins. Vielleicht habe ich in einem anderen Leben mal auf dem Bauernhof gelebt, auf so einem richtigen. Und es dreht sich ja eigentlich um das Leben auf dem Bauernhof, aber auch um das, was die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, das geht ungefähr bis in die 70er Jahre, dieser Roman, was sich geändert hat. Und zwar, was sich geändert hat für die Frauen. Die alte Großbäuerin Lisbeth, das ist noch wirklich so eine ganz klassische Bäuerin, die auch aufgeht in diesem auch wirklich sehr harten Leben. Gerade auch nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man einfach auch irgendwie nichts hatte und der Hof und das bäuerliche Leben der Lebenssinn ist. Sie hat dann einen Sohn, ich möchte auch da gar nicht so sehr viel erzählen, weil man muss es einfach lesen. Dieser Sohn heiratet und die Schwiegertochter Lisbeth ist aber so ganz anders. Für die ist nicht das Sinnen und Trachten, auf dem Hof zu arbeiten, sondern die hat halt vorher schon in so einem Bekleidungsgeschäft gearbeitet. Da sind wir jetzt in den 60ern. Ihr Mann erlaubt ihr auch, danach weiterzuarbeiten. Sie möchte erstmal auch keine Kinder, weiß es zu verhindern. Und das passt der Lisbeth alles gar nicht so in Kram. Schließlich gibt es dann doch ein Kind. Und dieses junge Mädchen, die hat mit dem Hof überhaupt gar nichts im Sinn und reist eigentlich in die Welt. Also total spannende, ganz schöne Sprache. Und es zeigt einfach, wie in relativ kurzer Zeit, sagen wir in 30, 40 Jahren, sich auch der Lebenssinn von Frauen geändert hat und wie sich die Rolle auch geändert hat. Also drei Frauen auf einem Hof mit ganz unterschiedlichen Einstellungen und Ansichten. Super klasse. Ute Mank, Wildtriebe bei DTV erschienen und kostet 22 Euro. Tolles Buch. Ich habe da noch einen. Das ist nämlich, also das, was ich Wildtriebe, ist keine Familiensaga. Und ich bin tatsächlich dann eher zu den Romanen über Familien gegangen, nach diesem Löwenhof-Desaster. Und eine andere Familiengeschichte ist Eva Sicheschmidt, bis wieder einer weint. Ich hänge besonders an diesem Buch, weil dieses Buch am 17. März 2020 erschienen ist, damals gebunden. Wenn wir uns erinnern, hatten wir da den ersten Lockdown. Alles wurde runtergefahren und keiner wusste, wo es hingeht. Alle waren irgendwie damit beschäftigt, sich mit allem einzudecken, was man vielleicht für den totalen Notfall braucht. Und ganz bestimmt, die wenigsten haben an Bücher gedacht. Dann habe ich ein Interview mit Eva Sicheschmidt gelesen im Zeitmagazin, wo sie gesagt hat, ja, mein Buch ist rausgekommen und keiner hat es wahrgenommen. Und da habe ich gedacht, gut, das muss ich unbedingt lesen. Und dieses Buch ist total klasse. Auch das spielt in Deutschland. Es ist die Geschichte einer Unternehmerfamilie in den 50er Jahren, die sehr erfolgreich sind. Wir sind in der Adenauer-Ära, Wirtschaftswunder, es funktioniert alles total klasse. Man hat ein großes Haus, man hat zwei Töchter, man hat dicke Autos vor der Tür. Und nach außen hin ist alles ganz toll. Aber innen stimmt es halt nicht. Wie das so gewesen ist in den 50er, 60er und 70er Jahren. Die Eltern zum Teil traumatisiert vom Zweiten Weltkrieg, aber darüber spricht man nicht. Und es muss nach außen alles ganz toll scheinen. Aber innen gibt es Probleme, es gibt Alkoholprobleme. Auch das war völlig normal. Aber man hat über nichts geredet. Und dieses Bis wieder einer weint, erinnert mich auch ganz doll an meine eigene Kindheit. Also allein dieser Spruch, weil das hat meine Großmutter halt auch immer gesagt, dass ne, ihr tobt jetzt so lange rum, bis wieder einer weint. Ihr übertreibt es, bis wieder einer weint. Ein ganz tolles Buch und ich freue mich sehr, dass es nach und nach immer mehr Romane gibt, die 50er, 60er und 70er Jahre einfach bearbeiten. Zeigt mir natürlich auch, wie alt ich schon bin, aber zeigt mir auch, dass die jüngere Geschichte jetzt einfach in den Fokus rückt. Ja, also ich kann das nur empfehlen. Das Buch gibt es mittlerweile als Taschenbuch. Eva Sicheschmidt, Bis wieder einer weint, ist bei Rowohlt erschienen und kostet 12 Euro.
Das Buch haben wir tatsächlich meiner Mutter geschenkt, als die in der Reha war und dachten, das wäre eine gute Lektüre. Die hat es tatsächlich auch gelesen und war ganz begeistert. Also ja, ist wirklich,
das ist einfach,
ist ja auch ungefähr dein Jahrgang. Das heißt, die kann es auch zuordnen dann und war auch völlig hin und weg. Also das ist tatsächlich eine schöne Buchempfehlung.
Ja, also man findet da einfach so viel wieder, was man selber, auch du wirst da noch hinkommen, dass es Romane gibt, die deine Kindheit bearbeiten. Jetzt bin erstmal ich dran. Ja, und von wegen, jetzt bin erstmal ich dran, Anne Müller. Mhm. Anne Müller hat bisher zwei Romane geschrieben und das eine davon hast du auch gelesen, ne?
Genau.
Zwei Wochen im Juni.
Zwei Wochen im Juni. Das war das erste Buch, das habe ich auch gelesen, genau. Das ging tatsächlich bei mir auch durch die Familie. Also auch meine Mutter hat es gelesen, die Freundinnen meiner Mutter haben es gelesen, eine Freundin von mir hat es gelesen. Und das zweite Buch, was du jetzt vorstellst, hat meine Mutter auch gelesen.
Genau, ich weiß.
Ja. Liegt, glaube ich, bei mir auf dem Stapel zu Hause der ungelesenen Bücher noch.
Ich weiß ja nicht, ob du dich da so wiederfindest, weil auch dieses Buch spielt in den 60er und 70er Jahren. Deswegen sind deine Mutter und ich uns da so einig.
Ich glaube auch.
Ja, genau. Also dieses Zwei Wochen im Juni von der Anne Müller, das ist zuerst erschienen. Das spielt ja in der Gegenwart. Ja. Ganz toll, ich erwähne das jetzt einfach mal ganz kurz. Das spielt nämlich auch hier in Schleswig-Holstein, ich denke, das ist irgendwo in der Schlei oder so, zwei Schwestern verabreden sich für zwei Wochen im Juni. Die Mutter ist gestorben und sie müssen das Haus leer räumen und die treffen sich da. Und es ist eigentlich, glaube ich, beiden klar, dass es Krach gibt, weil die total unterschiedlich sind, die Schwestern. Und es wird dann aber doch, die kriegen das gut hin. Was ich finde nicht so, dass die das nicht so gut hinkriegen. Ich hätte gerne dieses Haus gehabt. Ich fand das super schön. Das liegt irgendwie direkt an der Ostsee. Also es duftet nach Wildrosen, weil es ja auch im Juni ist. Ja. Ich wäre da sofort eingezogen. Ich hätte auch die alten Fliesen dran gelassen.
Ja. Bin ich ganz deiner Meinung. Ja. Als sie angefangen hat, also als Anne Müller angefangen hat, dieses Haus zu beschreiben, den Garten zu beschreiben, dachte ich nur so, ich nehm's, es ist mir egal, verkauft es nicht.
Also ich werde auch mit Hannah eingezogen.
Genau, überall Bücher rein, dann wäre das schon gut gewesen. Genau. Also wirklich auch die Beschreibung, also nicht nur die Geschichte war toll, sondern auch die Beschreibung einfach von der Umgebung und alles. Also ich war ganz, ganz hin und weg und wäre auch sofort eingezogen in dieses Haus.
Genau, ja. Richtig, richtig schön. Wir verraten nicht, was nachher mit diesem Haus ist. Das magst du einmal sagen?
Ist erschienen im Penguin Verlag und kostet 10 Euro.
Anne Müller, zwei Wochen im Juni. Und Anne Müller hat noch ein Buch geschrieben. Also der Name Anne Müller ist ja gar nicht, also bis ich kapiert habe, dass dieses Buch, was ich jetzt gleich vorstelle, und das andere zusammenhängen und von der gleichen Autorin sind, hat eine Weile gedauert. Ich freue mich auf jedes weitere Buch von der. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das, was ich jetzt vorstelle, das ist tatsächlich auch wieder eine Familiengeschichte. Das ist bei dem anderen, bei dem zwei Wochen ein bisschen Familiengeschichte. Ja, Schwesterngeschichte. Genau.
Ne?
Ja. Ja, genau. Sommer in Super 8 heißt der zweite Roman von Anne Müller. Auch das spielt hier in Schleswig-Holstein, auch irgendwo an der Ostsee. In so einem kleinen, so einer Kleinstadt. Die wird, glaube ich, auch gar nicht näher benannt. Vater, Mutter, ich glaube, 5 Kinder haben die. Und die ganze Geschichte wird aus der Sicht der einen Tochter erzählt, die in dieser Geschichte eigentlich so in der Pubertät ist, ziemlich mit sich selbst beschäftigt ist. Eher damit beschäftigt sind, guckt er mich an? Wann küsst er mich? Wann ist die nächste Klassenfete? Und oh Gott, ich gehe da jetzt nicht längs, weil da steht er. Also so das, was man so, wie das so ist in der Pubertät.
Die wichtigen Dinge des Lebens.
Genau, die wichtigen Dinge des Lebens, wenn man 14 ist. Ja. Genau. Und das, was aber tatsächlich eigentlich wichtig ist, ist, der Vater ist der Dorfarzt oder der Arzt dieser Kleinstadt. Und diesem Vater geht es total schlecht, weil er ein heftiges Alkoholproblem hat und schwere Depressionen hat. Ich vermute einfach, genau wie bei den anderen Büchern auch, der ist halt auch die Generation derer, die einfach den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben. Ich vermute, auch hier, das wird nicht näher benannt, aber ich vermute, dass der Vater auch ein schweres Trauma hat. Es kriegt aber irgendwie keiner mit, der ist auch total fleißig. Und so eine siebenköpfige Familie muss man ja auch irgendwie ernähren, zusammenhalten und so. Es ist tragisch, das Ende, aber das Buch ist total gut. Auch da Tritrop und alles, was dazu gehört aus meiner Kindheit und die Sicht dieses Mädchens auf die Zeit. Also ich fand das Buch großartig, ich habe es überhaupt nicht aus der Hand gelegt. Also beide Bücher sind ja ganz leicht zu lesen, aber haben ganz viel Tiefgang. Mhm. Das finde ich total angenehm. Da kommt es jetzt nicht auf schöne Sprache an, sondern auf eine richtig gut erzählte Geschichte. Anne Müller, Sommer in Super 8, bei Penguin erschienen und kostet 20 Euro. Zu diesem Thema Traumata, verursacht durch den Zweiten Weltkrieg, habe ich noch mal ein bisschen in meinen Bücherregalen geguckt und habe noch 2, 3 Bücher mitgebracht, die dieses Thema behandeln. Die Kinder, die während des Zweiten Weltkriegs geboren sind, Das sind halt die Kriegskinder, aber es gibt halt auch die Kriegsenkel, die, die in den 50er und 60er Jahren geboren sind, die Nachkriegsgeneration im Schatten dieses Traumas. Da gibt es sehr gute Bücher von Sabine Bode über Kriegsenkel und über die Kriegskinder. Also wer das sich einfach da noch mal ein bisschen mit beschäftigen möchte, kann ich die sehr ans Herz legen. Und von Bettina Alberti, Seelische Trümmer, das habe ich jetzt gerade entdeckt. Die Nachkriegsgeneration im Schatten des Kriegstraumas bei Kösel erschienen für 20 Euro. Und die Bücher von Sabine Bode, die sind bei Piper erschienen. Meine sind jetzt schon ein bisschen älter, aber die gibt es auch als Taschenbücher. Und ich denke, dass das auch so um 12 Euro liegt. Also das kann ich sehr empfehlen, um das vielleicht noch mal ein bisschen sachlich zu bearbeiten. Dann komme ich jetzt noch zu unserem Buchtipp. Diesmal von Susanne Abel, Stay Away from Gretchen, eine unmögliche Liebe, bei DTV erschienen. Ganz spannende Geschichte, also es fängt in der Gegenwart an. Tom, der ist so ein bekannter Nachrichtenmoderator, macht sich große Sorgen um seine Mutter Greta, die anfängt an Demenz zu erkranken. Und es kommt aber irgendwie raus, dass es wohl ein Geheimnis in ihrem Leben gibt. Und er macht sich auf die Suche nach diesem Geheimnis. Und tatsächlich ist es so, also dann springt die Geschichte, als Greta, seine Mutter, ein junges Mädchen ist. Wir haben das Ende des Zweiten Weltkriegs und die Familie flieht. Man flieht nach Heidelberg und in Heidelberg sind die amerikanischen Soldaten. Die Familie wird nicht besonders herzlich aufgenommen, aber sie kommen dann irgendwo unter. Und amerikanische Soldaten bedeutet auch, dass es schwarze amerikanische Soldaten gibt. Und Greta verliebt sich in einen schwarzen Soldaten. Die meinen es beide sehr ernst, so ernst, dass sie dann schwanger wird. Und eigentlich wollen sie heiraten. Das Problem ist, dass der Vater ihres Kindes, dieser schwarze amerikanische Soldat, der kann nicht einfach eine Deutsche heiraten, sondern er muss um Genehmigung bitten. Wir schreiben das Jahr, wir sind mittlerweile bei 1946, 47. Und wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, ist es klar, auch in Amerika hatten die Schwarzen zu der Zeit gar nichts zu sagen. Ja. Martin Luther King war noch gar nicht. Und man hat die Schwarzen ganz zum Schluss erst in den Krieg geschickt und dann halt auch als durften sie halt auch als Besatzer nach Deutschland. Und er kann Greta nicht heiraten, ohne dafür von der Armee die Erlaubnis zu bekommen. Die sagen zu ihm, pass auf, du gehst erstmal nach Kuba. Und ein halbes Jahr und dann wirst du entlassen aus dem Militärdienst und dann kannst du heiraten. Die Kommunikationswege waren damals sehr schwierig. Er geht nach Kuba und sie hört nichts mehr von ihm. Und wahrscheinlich sind auch viele Briefe entweder nicht angekommen oder sie bekommt dieses Kind. Es ist ein kleines Mädchen und es ist halt ein schwarzes Baby. Sie kann aber, weil sie auch keinen Mann hat, sie kann dieses Kind nicht alleine durchbringen. Ihre Familie unterstützt sie auch nicht richtig. Ihr wird gesagt, sie soll das Kind in ein Kinderheim geben. Und das wusste ich nämlich alles überhaupt nicht. Es hat über 3000 schwarze Babys gegeben in den amerikanischen Besatzungszonen. Sehr viele von diesen schwarzen Kindern sind in Kinderheime gekommen und von da sind sie von schwarzen Amerikanern adoptiert worden und nach Amerika gebracht worden. Und zum Teil verläuft sich da einfach auch die Spur. Und es ist sehr schwer rauszukriegen, wo die dann sind. Das ist so dieses Thema. Ich erzähle auch das Ende jetzt nicht. Das ist das Thema dieses Buches, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigen will. Es gibt ein paar interessante Reportagen zu dem Thema. Ich habe das wirklich überhaupt nicht gewusst.
Nee, das war mir tatsächlich auch nicht bewusst.
Ja, also das fand ich sehr erschreckend, aber jetzt auch nicht so verwunderlich. Und ich sage ja immer gerne, dass ich ein Buch dann toll finde, wenn ich anders rausgehe, als ich reingegangen bin. Ich habe wieder was dazugelernt, fand ich total spannend, habe mich dann einfach da noch ein bisschen mit beschäftigt und habe das recherchiert. Dieses Buch kann man super so weglesen und hat aber einfach ganz viel Tiefgang. Also sehr beeindruckend und ich kann nur sagen, auf jeden Fall lesen Susanne Abes, Sail from Gretchen, eine unmögliche Liebe bei DTV.
Für 20 Euro.
Für 20 Euro, genau.
Und ich glaube, schon wieder ein Buch, das auf meinen Stapel der ungelesenen Bücher wandern muss, um dann irgendwann endlich gelesen zu werden.
Ja.
Der Stapel wird immer größer, je mehr Podcast-Folgen ich hier aufnehme mit Juliane und je öfter ich hier in den Laden komme, desto größer wird leider mein, oder eigentlich zum Glück, ich weiß gar nicht, aber desto größer wird auf jeden Fall mein Bücherstapel. Genau.
Ach, Hanna, vielen Dank. Das war sehr schön.
Ich fand es auch wunderbar.
Ja, das machen wir jetzt immer so.
Ja, das hat richtig Spaß gemacht.
Genau.
Das war's dann mit der Podcast-Folge. Wir sind durch. Wir machen jetzt Feierabend für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr hattet wieder Spaß beim Zuhören. Ihr wisst, Anregungen, Kritik, Lob, entweder kommt direkt in den Laden. Dann geht es euch wie mir wahrscheinlich und ihr nehmt gleich wieder ein Buch mit. Oder ihr kontaktiert uns über Facebook, Instagram oder über die Homepage. Da findet ihr ja auch den Podcast immer. Lasst einfach liebe Grüße da, sagt uns, was wir besser machen können, wie es euch gefallen hat. Und dann sagen wir erstmal Tschüss!